Deutschlandfunk.
Man sollte das, was man sich ganz besonders doll wünscht, auch bald tun. Schieben Sie die Dinge nicht auf die lange Bank.
Nichts aufschieben. Das könnt ihr tatsächlich von Affen lernen. Und vielleicht klingt das jetzt so ein bisschen nach einer Binsenweisheit, aber das lässt sich sehr gut zeigen, wenn man das Verhalten unserer Verwandten erforscht. Und das schauen wir uns gleich ganz genau an. Wie altern Affen und was können wir daraus lernen über unser Altern und vielleicht auch über unsere Lebensplanung? Ihr hört den Hörsaal, einen Podcast von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die spannendsten Vorträge aus allen möglichen Wissenschaftsbereichen, damit ihr das nicht müsst und trotzdem immer gut Bescheid wisst. Zum Beispiel eben über Primaten, denn um die dreht sich auch diese Folge. Auch, weil es in unserer letzten Episode darum ging, wie Affen kommunizieren und was das mit unserer Sprache zu tun hat. Hört euch die auf jeden Fall nochmal an, wenn ihr die noch nicht gehört habt, super interessant. Ja, und wenn ihr sie gehört habt, dann wisst ihr auch schon, wer diesmal hier den Vortrag hält. Julia Fischer ist das, Primatenforscherin und Kognitionswissenschaftlerin aus Göttingen. Ihre Bio, die findet ihr auf unserer Seite und in den Shownotes und da gibt's wie immer auch einen Link zur Veranstaltungsreihe, aus der die Vorträge stammen. Der Mensch im Spiegel des Affen, zur Evolution von Sozialverhalten, Kommunikation und Intelligenz bei Primaten hieß die. Und sie fand als Studium Generalangebot statt im Rahmen der Johannes Gutenberg Stiftungsprofessur. Die hat Julia Fischer nämlich für 2025 übernommen. Dieser Vortrag heißt Altern, wie sich Sozialbeziehungen, Intelligenz und Motivation von Affen im Laufe der Lebensspanne verändern. Aufgenommen wurde er im Juni 2025. Viel Spaß!
Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Es ist immer ein ganz besonderes Privileg, hierher zu reisen und über Affen zu sprechen, mein Lieblingsthema. Heute also Altern, und das ist ja ein Thema, was uns individuell beschäftigt. Wir altern selber. Es gibt ja den schönen Spruch, jeder will alt werden, niemand will alt sein. Wenn man noch nicht alt ist, hat man es vielleicht mit alten Eltern zu tun oder mit Großeltern. Also Altern ist doch ein Thema, das setzt man sich damit auseinander. Auch wie verändert sich überhaupt die Verfassung, das Interesse im Laufe der Lebensspanne? Es ist aber nicht nur individuell ein Thema, es ist auch gesellschaftlich ein großes Thema, der demografische Wandel. Was sehr bedeutsam ist für das Gefüge unserer Gesellschaft, was sich global ändert, also nicht nur in Deutschland oder in Japan, die dafür bekannt sind, dass wir weniger jüngere Leute haben und mehr ältere Leute über die Jahre, ist, dass wir tatsächlich in nicht allzu ferner Zukunft, ungefähr in 10 Jahren, werden wir mehr, global, mehr Personen auf dem Erdball haben, die älter als 65 Jahre alt sind, als solche, die zwischen 15 und 24 Jahre alt sind. Also wir sehen wirklich sehr deutliche Veränderungen in der Zusammensetzung der Gesellschaften. Und das hat natürlich Implikationen. Wir müssen uns dann überlegen, wie organisieren wir die Gesellschaften, wie organisieren wir Arbeit, wie verteilen wir Arbeit, wer kümmert sich um wen, wann. In der Zukunft wird das eine große Herausforderung sein. Wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Wie sieht das mit Gesundheitsversorgung aus? Wie gestalten wir das Leben so um, dass möglichst viele Leute möglichst lange selbstständig sein können und möglichst viel selbst meistern können? Oder anders geht's gar nicht. Und diese Herausforderungen gesellschaftlicher Natur, die erzeugen natürlich auch verschiedene Forschungsbedarfe und unter anderem natürlich auch den Forschungsbedarf nach Gesundheitsforschung. Prävention ist ein sehr, sehr großes Thema. Wie können wir dafür sorgen, dass möglichst viele Leute gesund bleiben, möglichst lange? Wie können wir dafür sorgen, dass möglichst viele Leute kognitiv fit bleiben und so wie Sie in der Lage sind, hierher zu kommen, neue Dinge zu lernen, neue Dinge aufzunehmen? Aber auch, was braucht es eigentlich, um für Wohlbefinden über die gesamte Lebensspanne zu sorgen? Welche Faktoren begünstigen Zufriedenheit? Und Zufriedenheit ist ja auch ein hohes Gut, nicht nur die körperliche Gesundheit. Aber bevor ich über Affen rede und die Frage, was kann die Forschung an Affen beitragen, möchte ich doch noch mal eine evolutionäre Frage aufwerfen. Die ist gar nicht so trivial. Warum altern wir überhaupt? Da hatte die Evolutionstheorie, da gab es schon auch einige Debatten darüber, wie kommt es dazu, dass überhaupt sowas wie Seneszenz, also Alterungsprozesse einsetzen, man verfällt und irgendwann stirbt. Das könnte ja auch theoretisch ganz anders sein. Dann wäre es noch ein bisschen enger auf diesem Planeten, wenn niemand sterben würde. Aber tatsächlich, was da passiert ist, dass wir im Prinzip eine Situation haben, also in der es immer eine Abwägung gibt, in was wird investiert im Laufe der Lebensspanne und welche Konsequenzen hat das später. Und praktisch jeder sich entwickelnde Organismus, da gibt es immer das Abwägen, das ist jetzt nicht unbedingt eine Entscheidung, aber das ist eine Selektion darauf, investiert man viel in Wachstum, investiert man mehr in Erhalt oder investiert man in Fortpflanzung. Und Ressourcen sind für jeden Organismus nicht beliebig verfügbar. Und so gibt es eine Selektion dafür, zunächst mal in Wachstum und Fortpflanzung zu investieren. Und das zu maximieren, kann dann hinterher zu auch negativen Konsequenzen führen, dass nämlich der Erhalt nicht mehr sichergestellt werden kann, weil bereits so viel in die Fortpflanzung investiert wurde. Und das ist ein wichtiger Grund dafür, dass Organismen altern. Dazu kommt es natürlich, das haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört, zur Anhäufung von schädlichen Mutationen. Ganz besonders schädlich ist, wenn man zum Beispiel in der Sonne rumläuft. UV-Strahlen sind Mutagen, die sorgen für Mutationen, aber auch natürlich Zellgifte wie Alkohol. Ein leckerer Wein, so gut er schmeckt, gesund ist er dann am Ende doch nicht. Ist auch eine Abwägungsfrage, ob man den Genuss heute oder die Gesundheit später bevorzugt. Also wir haben dieses Aufeinandertreffen von verschiedenen Prozessen. Und dann kommt dazu, dass das Altern, wir sagen dazu, im Schatten der natürlichen Selektion stattfindet. Also es wird reproduziert, man hat Nachkommen. Bis dahin liegt ein hoher selektiver Druck darauf, dass man bis dahin sich optimal verhält. Wenn die Reproduktion abgeschlossen ist, ist es eigentlich egal aus evolutionärer Perspektive, was man dann noch macht. Es sei denn, man ist ein Mensch, dann gibt es die Großelterneffekte oder vor allem Großmüttereffekte. Es gibt wenige Spezies, wo nach der Reproduktionsphase tatsächlich noch wirklich investiert wird in den späteren Nachwuchs. Bei uns ist das möglich. Da gibt es tatsächlich große Effekte, ob Großeltern da sind, Großmütter da sind, die zum Beispiel ihre Töchter unterstützen oder auch ihre Söhne unterstützen. Aber im Prinzip muss man sagen, es gibt keine Selektion gegen Altern. Und so kriegen wir dann irgendwann graue Haare und Falten im Gesicht und werden nicht jünger. Gut, das ist also ein Ansatz zu erklären, warum wir überhaupt altern. Wir müssen damit leben. Es passiert. Und dann ist eine Frage, die viele von uns beschäftigt, die gerade besonders neugierig sind und kognitiv alert sind. Wie verändert sich denn das über die Lebensspanne mit der kognitiven Leistung? Und da gibt es glücklicherweise verschiedene Arten von Intelligenz, wenn man so will. Und das eine ist die fluide Intelligenz. Die betrifft vor allem, was wir Exekutivfunktionen nennen, also Kontrolle, Verarbeitungsgeschwindigkeit, Gedächtnis, sehr schnell reagieren zu können. Da hat man Spitzenwerte ungefähr im dritten Lebensjahrzehnt und danach geht es mit der fluiden Intelligenz sukzessive bergab. Auch wenn man sich tatsächlich Gehirne anguckt, Gehirne sind reif und in ihrer besten Verfassung in etwa, wenn man 25 Jahre alt sind. Und dann setzt auch schon das Altern im Gehirn ein. Also es setzen Abbauprozesse ein. Das merken wir am Anfang nicht so sehr. Aber wir haben, um das zu puffern, Gott sei Dank, neben der fluiden Intelligenz noch die sogenannte kristalline Intelligenz. Und die befasst sich mit Mustererkennung, Wortschatz, Vokabular. Und da sehen wir tatsächlich, Gott sei Dank, das bleibt stabil und kann sich auch noch verbessern bis ins 6. oder 7. Lebensjahrzehnt. Wir haben Erfahrung und mit dieser Erfahrung können wir sehr viel kompensieren, was den Verlust an zum Beispiel Reaktionsgeschwindigkeit angeht. Aber die meisten von uns wollen nicht in einem Formel-1-Boliden sitzen, wo man irgendwie in 150 Millisekunden entschieden haben muss, wie man durch die Schikane fährt. Das überlässt man lieber Leuten, die noch jünger sind. Aber wir haben eben eine große Erfahrung und diese Möglichkeit, Muster zu erkennen, und zwar in jeder Hinsicht, also sei es auf dem Schachbrett oder auch wenn ich eine Gruppe anleite, zum Beispiel zu erkennen, was passiert hier gerade in der Gruppe, dann kann ich auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen und da bleibt die kognitive Leistung wirklich lange hoch. Eine Frage, die mich besonders interessiert, das sind Veränderungen des sozialen Netzwerkes. Das ist hier eine Grafik aus einer Meta-Analyse. Da geht es darum, mit wie vielen Leuten hat man eigentlich Sozialkontakt in Abhängigkeit von der Alterskohorte, in der man sich befindet. Und wir sehen hier eine drastische Veränderung. Also wenn man unter 30 ist und sagen wir mal in einem Studium ist und rumreist und in Kneipen geht, wenn man von solchen Leuten tatsächlich zählt, mit wie vielen Leuten haben die gesprochen, mit wie vielen Leuten haben die interagiert, dann sind das sehr, 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 sehr viele Leute. Das hat alles mit den Lebensumständen zu tun. Aber wenn man es genauer aufschlüsselt, je nachdem, geht es um die Nachbarn oder geht es um die Familienmitglieder, dann bleibt diese Zahl konstant. Also das ändert sich nicht besonders über die Lebensspanne hinweg. Wir haben ungefähr gleich viele Nachbarn, wir haben ungefähr gleich viele Familienmitglieder. Ich habe den Eindruck nicht. Beim letzten Weihnachten waren wir 38 Leute und wir haben uns dann schon gefragt, also müssen weitere Hotels gebaut werden irgendwie in der Umgebung, damit wir alle zusammen Weihnachten feiern können. Also es gibt einen großen Puffer, einen Bereich, der hat sehr viel damit zu tun, ob man studiert oder arbeitet und natürlich in dem Moment, wo Personen in Rente gehen, verändert sich die Anzahl der Sozialpartner einfach schlagartig, weil man zum Beispiel nicht mehr auf der Arbeit ist und nicht mehr jeden Tag 50 Leuten guten Tag sagen muss. Und dann sieht man im Prinzip ab dem 6. Lebensjahrzehnt, dass insgesamt natürlich die Sozialkontakte weniger werden. Das hat dann auch was damit zu tun, dass zum Beispiel Personen, die einem sehr nahe standen, auch wegsterben. Und man hat sich gefragt, was passiert jetzt motivational, also das als Hintergrund, dass sich die Sozialkontakte verändern. Was verändert sich motivational? Wie verändert sich die Haltung zum Leben und insbesondere zur Bereitschaft, in soziale Interaktionen reinzugehen? Und dazu gibt es verschiedene sozialpsychologische Theorien, die aufgestellt worden sind. Das eine ist die sogenannte Disengagement-Theorie, also dass man sich rauszieht aus dem Leben. Dann gibt es eine zweite Theorie, Aktivitätstheorie, und die dritte ist die Theorie der sozio-emotionalen Selektivität. Die Disengagement-Theorie geht davon aus, dass Menschen sich im Prinzip zurückziehen, wenn sie alt sind, als Vorbereitung auf das Ableben. Also fast so, als würde man so einen Gruppenselektionsgedanken haben, ich ziehe mich schon mal zurück, dann belaste ich die anderen auch nicht mehr. So ein sich verabschieden, ich will niemanden zur Last fallen, das wäre so eine Kernmotivation. Diese Theorie wurde in den 1960er Jahren aufgestellt und hat überhaupt keine Unterstützung gefunden. Also die ist im Prinzip schon ausgeschlossen worden aus der Diskussion. Eine andere Theorie von Habeckhurst und Lemmon, das ist die Aktivitätstheorie. Da geht es darum, dass man die Veränderung in der Sozialität, also im Ausmaß der Sozialkontakte, in der Anzahl der Sozialkontakte, dass es hauptsächlich etwas damit zu tun hat, dass man nicht mehr so fit ist, bestimmte Sachen einfach nicht mehr machen kann und dass natürlich tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass einem Freunde oder Familienmitglieder oder der Partner schon weggestorben ist, dass das die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich. Und was man dann macht, um sich anzupassen, ist im Prinzip, dass man seine Aktivitäten verändert. Also während man früher vielleicht gerne in die Alpen wandern gegangen ist, sagt man jetzt eher, lass uns rudern auf dem Ammersee oder sowas ähnliches. Also man passt sozusagen seine Aktivitätsmuster an, sagt diese Theorie. Und das führt dann auch letztendlich zu einer Veränderung in der Sozialität. Diese Theorie hat einige Unterstützung, aber nicht so sehr. Und die dominante Theorie, mit der wir es jetzt zu tun haben, die einen ganz Großteil der Variation erklärt, das ist die sogenannte sozio-emotionale Selektivitätstheorie von Laura Carstensen, Ende der 90er Jahre auf den Markt gebracht und immer noch sehr aktiv, wird auch immer noch aktiv beforscht. Und diese Theorie geht davon aus, dass wir unsere Präferenzen verändern, weil wir um unsere begrenzte Lebenszeit wissen. Wir wissen, wir werden irgendwann abberufen oder es ereilt uns. Und je klarer uns das wird, ich meine, wenn man 20 ist, denkt man ja, man lebt für immer, so ungefähr, ne? Aber je klarer uns das wird, desto wertvoller wird die noch verbleibende Zeit und desto mehr verändern wir das, was wir machen und wen wir noch sehen wollen. Also das Interesse, jetzt noch neue Leute kennenzulernen, ist vielleicht nicht mehr so hoch, aber die, die einem lieb und teuer sind, die will man unbedingt sehen. Man möchte jetzt vielleicht nicht noch eine neue Fremdsprache lernen, aber man möchte unglaublich gerne noch zu diesem Kurs gehen, wo man bestimmte ein Handwerk, was man schon immer gemacht hat, oder eine Kunst oder sowas ähnliches. Also man fokussiert sich auf das, was einem sehr viel wert ist als Idee. Und wichtig hierfür, für den Rest des Vortrages, ist eben diese Prämisse, Einsicht in die begrenzte Zukunftsperspektive, ja, Limited Future Time Perspective. Das ist gewissermaßen der Motor hinter dieser zunehmenden Selektivität. Und eine Erweiterung dieser Theorie ist das Strength and Vulnerability Integration Modell oder SAVI, also Stärke und Verletzlichkeit zu integrieren, wenn man älter wird. Das geht um die Beobachtung, dass ältere erwachsene Menschen oft versuchen, negative Gefühle und hohe Erregungen zu vermeiden. Also Shining ist toll, wenn man 20 ist. Wenn man 60 ist, möchte man den Film nicht mehr sehen. Ja, also dieser Genuss, der aus dem Grusel kommt, den man vielleicht hat, wenn man jünger ist, der verflüchtigt sich. Und es gibt schon Leute, die mögen schon nicht mal mehr den Tatort sehen, weil auch der schon zu spannend geworden ist. Also diese bestimmte Erregung und bestimmte negative Reize werden sozusagen überdimensional negativ empfunden und man möchte damit nichts mehr zu tun haben. Ich unterstütze diesen Befund vollkommen. Bei mir ist es auch so, ja, dass ich dann schon auch gerne mal beim Tatort sage, jetzt reicht's mir aber mit den Leichen hier. Aber das ist nicht nur ein persönliches Empfinden, sondern das ist tatsächlich empirisch ganz gut abgesichert, dass sich die Präferenzen für bestimmte positive oder negative Reize und ein Erregungsniveau verändern. Und man irgendwann einfach nicht mehr so involviert werden möchte gewissermaßen. Ja. So. Und diese beiden Modelle, diese sozioemotionale Selektivitätstheorie und das SAVI-Modell, die gehen beide von dieser begrenzten Zukunftsperspektive aus. Und wenn wir jetzt uns die Affen angucken, von denen wir ausgehen, dass sie nicht wissen, dass sie eines Tages sterben werden. Ich würde mir vorstellen, dass sie Ahnung davon haben, wenn sie anfangen zu sterben, dass dann was passiert, was auch ihr Verhalten verändert. Aber von all dem, was ich Ihnen über deren Kognition erzählt habe, die mangelnde Sprachfähigkeit, gehen wir nicht davon aus, dass sie tatsächlich ein Verständnis dafür haben, dass ihre eigene Lebensspanne begrenzt ist. In dem Sinne, dass sie dann darüber nachdenken können, was das denn für sie heißt. Ja? Und unter dieser Maßgabe würden wir erwarten, dass wir bei den Affen nicht solche Prozesse sehen wie bei den Menschen, dass sie sozial selektiver werden oder ihre Präferenzen verändern. Und gleichzeitig, wenn sie sich selbst regulieren können, so wie wir Menschen das tun, dass wir sagen, nee, ich mache den Tatort aus, Shining schaue ich mir sowieso nicht an. Wenn die Tiere sich selbst regulieren können, dann sollten sie negative soziale Informationen vermeiden. Wenn sie sich nicht selbst regulieren können, dann sollte es gewissermaßen keine Altersunterschiede in der Verarbeitung negativer sozialer Informationen geben. Und schließlich gibt es aus der Theorie der Lebensspanne, das ist eine evolutionäre Theorie, die Vorhersagen darüber macht, wann lohnt es sich eigentlich, riskantes Verhalten zu zeigen. Das ist vor allem in der Adoleszenz. Ich gehe da noch später noch mal genauer drauf ein. Wir gehen davon aus, dass mit zunehmendem Alter die Tiere weniger risikobereit sein sollten. Und jetzt will ich zu den nichtmenschlichen Primaten überwechseln und gucken, was finden wir denn bei denen und was sagt uns das über die Theorien, die für den Menschen entwickelt worden sind und insbesondere die Rolle der begrenzten Lebensspannenperspektive, die für uns so zentral ist in diesen Theorien. Und wer aufgepasst hat, weiß, dass die Affen da gute Modelle sind. Wir haben einen ähnlich langsamen Lebensverlauf wie bei Menschen. Also wir haben eine lange Zeit der Mutter-Kind-Bindung. Wir haben dann eine Jugendzeit, die werden relativ spät geschlechtsreif. Dann gibt es eine Phase der Reproduktion und dann gibt es das Altern bei den Männchen zumindest auch nach der Reproduktion. Die Weibchen reproduzieren im Prinzip, die haben keine Menopause, bis es nicht mehr geht. Aber also ein ähnlich langsamer Lebensverlauf. Lernen spielt eine große Rolle, eine ähnliche Physiologie, kein Einblick in die begrenzte Zukunft, keine kulturellen Konventionen. Also bei uns spielt natürlich, was Verhalten im Alter angeht, da gibt es ja auch eine kulturelle Überformung. Und ich weiß noch, meine Mutter, als sie 80 wurde, hat sie gesagt, Gott sei Dank darf ich jetzt leben und ich muss mich nicht alt verhalten. Hätte sie 30 oder 40 Jahre vorher gelebt, dann hätte es viel strengere Konventionen gegeben, was erwartet wird, wie man sich die Haare zu schneiden hat und dass man nur noch dunkle Sachen anzuziehen hat, etc. etc. Das hat sie so nicht erfahren. Ja, die konnte bis zum Schluss das anziehen, was ihr gefiel. Und wir sehen natürlich auch in verschiedenen Kulturen, dass alte Menschen völlig anders behandelt werden. In manchen Kulturen sehr respektvoll, in anderen weniger. Ganz unterschiedlich. Also wir haben bei Menschen noch dieses Zusatz Problem, wenn man so will, in der Analyse, dass Altsein nicht nur etwas ist, was aus der Biologie kommt, sondern sich alt verhalten kommt auch aus der Kultur. Was wird denn eigentlich von mir erwartet, was ich jetzt tun sollte? Und dieses Problem haben wir bei den Affen nicht. Die haben ja keine Normen in dem Sinne. Die müssen sich nicht damit auseinandersetzen, was von ihnen erwartet wird, wie sie sich zu verhalten haben in einem bestimmten Lebensabschnitt. Und deswegen sind die für uns ein sehr interessantes Modell für die Untersuchung des Alterns, weil wir auf der einen Seite gewisse Ähnlichkeiten haben, was Physiologie angeht und Lebensverlauf, aber eben auch wichtige Unterschiede, keine Einsicht in die Sterblichkeit und keine kulturelle Überformung. Das Ganze geht allerdings nur in Gefangenschaft, denn im Freiland sieht man fast keine alten Affen. Nur in Populationen, wo aus irgendwelchen Gründen der Raubdruck weg ist. Also ich habe gerade mit Kollegen gesprochen, die haben tatsächlich eine explodierende Population von Affen. Da stirbt irgendwie niemand. Die wissen nicht, warum. Ja, die haben eine Gruppe und noch eine Gruppe und die teilen sich dann und werden noch mehr Gruppen und noch mehr Gruppen. Das können wir von unseren Pavianen nicht sagen. Wir sehen dagegen, wie die dauernd irgendwie weggefressen werden und sterben. Also normalerweise, zumindest die, die ich kenne, die Population im Freiland, da haben wir Raubdruck. Wir haben auch Krankheiten, aber vor allem Raubdruck und ältere und kranke Tiere sind dann einfach nicht mehr da. Gut, und die Studien, die ich heute vorstellen will, das sind Untersuchungen der Sozialität, Unterschiede im sozialen Interesse, Exploration neuer Objekte und Risikobereitschaft. Und die Arbeiten sind entstanden im Rahmen von 3 Doktorarbeiten von diesen 3 Frauen hier, Laura Almeling, Eva-Maria Radke und Tiffany Bosshardt, die Anwerberaffen in dem Park, den ich schon erwähnt habe, sich diese verschiedenen Aspekte im Verlauf der Lebensspanne, und zwar von der Adoleszenz bis zum hohen Alter, angeguckt haben. Und hier sehen Sie eine junge Mutter, noch ganz plüschig, mit ihrem kleinen Baby. Die ist 4 Jahre alt, das ist eine Erstgebärende, die hat also ihr erstes Kind. Und dann so sehen die dann aus, wenn die so mittelalt sind, also im besten Alter, vielleicht 15. Und das war die älteste Dame, die wir in diesem Affenpark zu Gesicht bekommen haben. Die war über 30. Und dieser Park ist eben sehr schön geeignet. Da leben 160 Berberaffen. Die sind, sage ich, eine Touristenattraktion. Die sind also gewöhnt, dass man die beobachten kann. Die werden auch zugefüttert, haben minimal medizinische Versorgung, nicht sehr viel, aber ein bisschen doch schon. Und da können wir uns gewissermaßen Altern in einer saturierten Affengesellschaft angucken. Also denen geht's ähnlich gut, ne? Die müssen keinen Hunger leiden, die sind nicht schrecklichen negativen Drücken ausgesetzt. Und dann können wir uns eben angucken, was passiert. Es gibt einen Faktor, es ist notwendig, dass da Geburtenkontrolle gemacht wird, weil sonst würden die sich vermehren wie die Kaninchen. Ja, unter diesen Umständen. Das heißt, die weiblichen Tiere sind implantiert, die haben Hormonimplantate und dann darf jedes Weibchen vielleicht so alle 6 Jahre ein Kind bekommen. Nicht öfter, weil sonst würde dieser Park ganz schnell aus allen Nähten brechen. Gut, also das Erste, was wir uns angeguckt haben, so gewissermaßen als Baseline, einfach mal, wie verändert sich die Aktivität dieser Tiere über das Alter? Und wir haben mal so ganz grob, sagen wir, die 5 bis 10, das sind die jungen Tiere, 10 bis 20 sind die mittelalten Tiere und ab 20 sind das dann die alten Tiere. Und wir sehen zum einen, dass die männlichen Tiere, insbesondere wenn sie jünger sind, sehr viel aktiver sind, also klettern, rumrennen und sowas. Die sind aktiver als die weiblichen Tiere und bei beiden geht's sukzessive runter und die älteren Tiere machen jetzt nicht mehr so viel klettern und rumrennen wie die jüngeren Tiere. Ist nicht überraschend, aber man hat das ganz gerne mal einmal so einen Datensatz, wo man sagen kann, Wir sind hier in der Lage, ein Signal aufzunehmen gewissermaßen. Und was uns natürlich mehr interessiert hat, ist, wie verändert sich das Sozialverhalten? Also hier sehen Sie ein Männchen, der gerade einem Weibchen das Fell groomt. Das Grooming ist für uns ganz essentiell. Und anhand dieser freundlichen, affiliativen Sozialkontakte, also Grooming oder auch Kontaktsitzen, haben wir dann ein soziales Netzwerk erstellt. Und hier sehen Sie, wie viel gehen die in soziale Interaktionen rein. Und wir sehen, dass die weiblichen Tiere sehr viel sozialer sind als die männlichen Tiere. Die liegen da also über die ganze Lebensspanne drüber. Wir sehen aber auch, dass bei beiden Geschlechtern die Sozialität abnimmt. Und damit Sie mal eine Idee haben, was heißt denn das eigentlich? Also die jüngeren Tiere haben ungefähr 2,6 aktive soziale Interaktionen, die sie selber initiieren, pro pro Stunde. Die mittleren Alter ungefähr 1,43 soziale Interaktionen pro Stunde, affiliative, die sie initiieren. Und dann die älteren Tiere 0,85. Also wir sehen ungefähr nur noch ein Drittel der Aktivität bei den Weibchen. Bei den Männchen können Sie sich vorstellen, es ist ungefähr immer die Hälfte. Es geht runter. Was die Anzahl der Partner angeht, sehen wir, es ist nicht linear, sondern hier haben wir eine Situation, in der praktisch die mittelalten Tiere die meisten Sozialkontakte haben. Die Weibchen etwas mehr als die Männchen, aber wir sehen hier ein bisschen weniger bei den jüngeren Tieren und dann bei den älteren Tieren auch weniger Partner. Und die meisten Partner haben sie, wenn sie mittelalt sind. Das sind die Kontakte, die die Tiere, die wir uns angeguckt haben, durch Beobachtung selber initiieren. Und wenn man sich anguckt, wie oft ist dieses Tier der Empfänger gewissermaßen, wie oft kommt einer und krault einem das Fell, sehen wir eine ganz ähnliche Situation. Weibliche Tiere werden auch mehr gegroomt als männliche Tiere. Es geht auch mit dem Alter runter und was die Anzahl der Partner angeht, ist eine große Variation da, aber da sehen wir auch, dass Weibchen etwas drüber liegen. Und hier sind wieder die Zahlen dazu. Also auch ungefähr ein Drittel dann nur noch, wenn man älter ist. Gut, also es ist ganz eindeutig, mit zunehmendem Alter verändert sich die Sozialität. Alte Tiere sind weniger sozial aktiv und haben weniger Sozialpartner. Und jetzt ist die Frage, warum? Ist es, dass sie kein Interesse mehr an anderen haben, grundsätzlich? Oder ist es, weil sie nicht interagieren möchten? Weil eine Interaktion natürlich auch immer ein gewisses Risiko mit sich bringt. Es kann ja sein, dass ich zu jemandem hingehe und dem das Fell kraulen will und der haut mir eins runter. Also dieses Risiko will man nicht mehr. Oder die Erregung, die sich aus einer Interaktion ergibt, will man nicht mehr. Aber man möchte schon noch wissen, was in der Gesellschaft los ist. Und diese Frage haben wir dann auf verschiedene Weise versucht zu beantworten. Und eine davon, das ist ein experimentelles Paradigma. Das ist wieder dieses Hightech-Paradigma, wo man den Tieren Bilder zeigt. Da ging es darum, unterscheiden die Tiere der eigenen Gruppe von Tieren der benachbarten Gruppe. Ja, hier haben wir jetzt gefragt, wie reagieren Sie auf Babyfotos? Als ein sehr salienter sozialer Reiz, gibt es da Unterschiede? Und wir haben den Bildern von ihren Freundinnen, das waren weibliche Tiere in dieser Studie, und von einem anderen weiblichen Tier, was keine Freundin ist. Gucken die Freundin lieber an als keine Freundin? Und ich würde sagen, ich würde mir natürlich lieber ein Bild von meiner Freundin angucken, ist ja klar. Und Kinderfotos sowieso. Aber wie ist das jetzt bei Affen und verändert das sich im Alter? Und hier ist mal wieder so ein schönes Video von einem Weibchen, das in diesem Experiment ist. Sie ist ganz aus dem Häuschen, ja, guckt sich gerade ein Kinderfoto an. Also Kinderfotos waren für die Affen das Größte. Ja. Und wenn man dann die Blickdauern anguckt, dann sehen wir, dass sie Kinderfotos besonders gerne angucken, dass sie auch lieber Fotos von Freundinnen angucken als von Nicht-Freundinnen. Aber es gibt überhaupt keine Veränderung mit dem Alter. Die sind im Hochbetagt noch genauso begeistert dabei, sich Kinderfotos anzugucken wie die jüngeren Weibchen. Also das verändert sich nicht. Und dann haben wir noch eine andere Modalität getestet, nämlich Schreie. Wir haben also aus einem gut versteckten Lautsprecher Rufe vorgespielt von einer Freundin versus einer Nicht-Freundin. Und die Tiere reagieren extrem viel stärker, wenn das die Rufe von einer Freundin sind gegenüber einer Nicht-Freundin. Und auch hier wieder keine Unterschiede mit dem Alter. Die älteren Weibchen gucken genauso deutlich unterschiedlich wie die jüngeren Weibchen, wenn das die Rufe von einer Freundin sind. Und hier haben wir also ganz klaren Hinweis darauf, ja, die sind durchaus interessiert an sozialer Information. Die möchten nur nicht in die Interaktion gehen. Und dann haben wir uns noch angeguckt, vermeiden die negative soziale Information, auch das Paradigma wieder, mit dem man zeigt denen Bilder. Und hier haben wir immer gepaart, also sie haben von demselben Tier einmal einen neutralen Gesichtsausdruck gesehen und einmal einen drohen. Und die Idee war, wenn sie älter werden und tatsächlich negative soziale Informationen vermeiden, dann sollten sie, wenn sie das Drohen sehen, weggucken, aber den neutralen Gesichtsausdruck verfolgen. Und es gab weder einen Effekt des Gesichtsausdrucks und auch keinen Effekt des Alters. Die haben sich das einfach immer interessiert angeguckt und das war's. Aber wir haben nicht diese Vermeidung von negativen Gesichtsausdrücken und das haben wir nicht nur experimentell überprüft, wir haben uns das auch tatsächlich in einer Beobachtungsstudie angeguckt, da haben wir über 3000 Interaktionen analysiert ob es so ist, dass die älteren Tiere so eine Art Vermeidungsstrategie haben, dass wenn sie angedroht werden, dass sie dann einfach weggucken und so tun, als sei nichts gewesen. Weil für uns funktioniert das immer ganz gut. Also wenn mich ein Affe androht und ich weggucke und so tue, als hätte ich es nicht gesehen, dann hört er irgendwann auf zu drohen und geht aus der Interaktion wieder raus. Und wir hatten überlegt, ob die Affen vielleicht eine ähnliche Strategie haben, weil manchmal scheint es so. Aber diese Analyse dieser sehr, sehr, sehr vielen Interaktionen hat das leider nicht hergegeben, sondern die älteren Tiere reagieren genauso wie die jüngeren Tiere auf ein Drohen mit Unterwerfung und nicht mit Weggucken. Aber trotzdem, wenn man das alles zusammen sich anguckt, können wir sagen, wir sehen eine deutliche Verringerung der sozialen Aktivität, aber bei gleichbleibendem sozialen Interesse. Man möchte schon noch wissen, was so in der Gruppe los ist. Und ein sehr süßes Verhalten, finden wir, das amüsiert uns immer, ist, die haben eine Art Interaktion zwischen Dritten zu kommentieren mit Lauten. Und auch das nimmt nicht ab. Also selbst wenn die hochbetagt in der Ecke sitzen und sie sehen, da hinten macht einer mit dem Kind irgendwas, dann machen die die entsprechenden Kommentarlaute dazu. Das nimmt also auch nicht ab. Sie sind durchaus noch Teil der Gruppe, was ihr Interesse angeht, aber lieber aus der Distanz. Und das hat natürlich dieser Befund die nächste Frage aufgeworfen, nämlich ist es jetzt so, dass spezifisch das soziale Interesse erhalten bleibt oder bleibt grundsätzlich das Interesse erhalten, aber Interaktionen werden vermieden? Und das heißt, wir mussten jetzt nochmal kontrastieren, Reaktionen auf soziale Reize versus nicht soziale Reize. Und dazu haben wir denen, das war wieder so ein richtiges Hightech-Experiment, Spielzeug gezeigt. Also einfach mal so Plüschtiere oder sowas ähnliches, also was sie nicht unbedingt dauernd in ihrer Gegend haben. Dann ganz toll war dieser Würfel, das war so ein Plexiglaswürfel, den konnte man schütteln und dann gab es so Glitter da drin. Also das war etwas, von dem wir ausgehen mussten, das kennen sie jetzt nicht so. Und dann diese Röhre hier, die hatte Papier an den Seiten und in der Röhre war eine Nuss oder Erdnussbutter, je nachdem. Und dann konnte man das eben so aufpokeln und dann versuchen, an diese Belohnung ranzukommen. Und hier ist ein Video, das zeigt, wie ihnen dieser Würfel dann hingegeben wird und was dann passiert. Und die leben an so einem Cliff. Das ist ein junges Männchen. Und das war der Moment, wo wir gedacht haben, beim nächsten Experiment müssen wir den Würfel irgendwo festbinden, damit er jetzt nicht da runterfällt. Also, großes Interesse an dem Würfel. Er hat den dann mitgenommen und damit rumhantiert. Das ist jetzt also so ein junges Tier, junges Männchen. Und jetzt im Vergleich hier ein Experiment mit einem älteren Weibchen. Das kriegt diese Röhre hingelegt mit Belohnung. Der Würfel selber hatte ja keine Belohnung. Die ist jetzt angebunden, die Röhre. Sehen Sie, wir haben gelernt. Dieses Tier war jetzt nicht so motiviert. Und wir haben uns das dann angeguckt für die verschiedenen Objekte und konnten feststellen, dass diese Objekte ohne Belohnung, die sind praktisch nur für die ganz jungen Tiere interessant. Also mit Eintreten in das reproduktive Alter geht da keiner mehr hin. Also Spielzeug an und für sich ist nicht interessant. Wenn es eine Belohnung gibt, dann geht man schon hin, außer man ist sehr alt. Und dann haben wir uns noch angeguckt, das ist ja eine Puzzleaufgabe, wie sich der Erfolg beim Öffnen verändert. Und wir sehen praktisch, ab dem Alter von 20 Jahren hat es dann kein Tier mehr aufbekommen. Und wenn man die Latenz bis zum Öffnen anguckt, sehen wir auch tatsächlich hier, die werden nicht fingerfertiger mit zunehmendem Alter. Die brauchen immer länger und irgendwann geben sie dann ganz auf. Und diese Frage, wie gehen die mit Problemboxen um, die wir ihnen hinstellen, das wollten wir uns dann nochmal genauer angucken. Das war dann in der Dissertation von Eva-Maria Radke. Da hat sie diese drei fantastischen Boxen gebaut. Also dieses hier ist, damit die das nicht auch nicht wegschleppen können, ne, schön schwer. Und dann ist da dieser Würfel, der ist festgeschraubt. Und man muss um den Würfel, der ist aus Plexiglas, drum rumgreifen. Der ist von hinten offen und dann kann man die Nuss rausholen. Da geht es um Impulskontrolle, weil der erste Impuls ist praktisch direkt dahin zu greifen. Und man muss lernen, diesen Impuls zu unterdrücken und dann von hinten die Nuss rausnehmen. Das zweite, kognitive Flexibilität, das war wie so ein kleiner Puppenschrank mit zwei Türen, die man hin und her schieben konnte. Die Nuss war hinter der einen Tür, die war aber blockiert. Und wieder, man musste lernen, dass man die andere Tür aufmachen muss und dann reingreifen und dann kann man sich die Nuss nehmen. Und die letzte Aufgabe, wir haben das die Persistenzaufgabe genannt, das war nämlich nicht lösbar. Das war dieser Zylinder, da drin war eine Nuss und den konnte man drehen. Es ist aber nichts passiert. Also man kam nicht dran. Ja, man konnte drehen, 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 aber die Nuss kam nicht. Und die Frage ist, wann kommt der Punkt, wo die sagen, jetzt ist gut. Und unsere Vorhersage war, dass die älteren Tiere schneller aufhören, da dieses Ding zu drehen und die jüngeren da länger dran drehen. Und das war ehrlich gesagt ernüchternd. Also wir hatten es ja schon mal, dass es erstaunlich ist, was die Tiere nicht können. Also wir hatten ganz wenige Tiere, die es überhaupt geschafft haben, um den Würfel drum zu greifen. Das war eine Handvoll. Oder das mit den Türen zu lösen. Das heißt, das konnten wir gar nicht statistisch analysieren, weil das waren so wenige Tiere. Da konnte man keinen altersabhängigen Unterschied feststellen. Was wir allerdings feststellen konnten, ist, haben die überhaupt Interesse gezeigt? Also sind die überhaupt hingegangen und haben es angefasst und zumindest mal probiert, irgendwas zu lösen? Und in allen drei Fällen sehen wir, dass die Motivation, überhaupt hinzugehen, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, mit dem Alter abnimmt. Ja, und keine Altersunterschiede in der Problemlösungsfähigkeit, vor allem aber, weil wir einfach so wahnsinnig wenig Tiere hatten, die es überhaupt geschafft haben. Und so haben wir am Ende feststellen müssen, dass wir eine sehr unterschiedliche Verlaufskurven haben, was soziales Interesse angeht, das bleibt nämlich hoch. Was soziale Aktivität angeht, die geht runter. Und die Bereitschaft, etwas zu explorieren, etwas, was keine Belohnung ansonsten hat, also wo die Exploration selber belohnt ist, intern belohnt ist, das geht ziemlich schnell runter nach der Adoleszenz. Und das bringt mich jetzt zum letzten Thema der Risikobereitschaft. Risikobereitschaft grundsätzlich hat natürlich was mit der individuellen Variation zu tun. Also manche Leute sind von Natur aus schon immer risikobereiter als andere. Da gibt es große Unterschiede in der Persönlichkeit. Aber es gibt auch Faktoren und Lebensverläufe, die das begünstigen. Und wir gehen insgesamt davon aus, dass Risikobereitschaft adaptiv ist, wenn die Bedingungen schlecht sind oder die Zukunft unsicher. Das beides befördert Risikobereitschaft. Und ganz insbesondere kennen wir das natürlich aus den Gründen für Migration. Also ob man jetzt in die USA auswandert oder nach Amerika auswandert damals oder heute das auf sich nimmt, seinen Geburtsort zu verlassen, woanders hinzugehen. Das hat meistens was damit zu tun, dass die Bedingungen da, wo man selber ist, schlecht sind oder dass man denkt, es wird sich nicht besser entwickeln. Und oft ist es so, dass die für männliche Tiere oder für Männer die Zukunft oft variabler ist als für Frauen. Und das passt dann auch wieder dazu, dass wir beobachten, dass bei vielen Arten männliche Tiere risikobereiter sind als weibliche Tiere. Und umgekehrt heißt es aber auch, wenn man es ins hohe Alter geschafft hat, hat man es ja irgendwie richtig gemacht. Das macht einen dann auch risikoaversiver oder veränderungsaversiver. Man möchte dann nicht, dass sich noch was ändert, weil es sich ja bis jetzt bewährt hat. Und so kann man die Vorhersage machen insgesamt, dass ältere Tiere eher risikoaversiv sein sollten und adolescente und junge Tiere eher risikobereiter sein sollten. Und um das experimentell zu testen, haben wir einen Versuch gemacht, indem wir einen negativen Stimulus mit einer Belohnung kombiniert haben. Und zwar haben wir jemals einen sehr negativen Stimulus genommen, nämlich eine Gummischlange oder beziehungsweise eine Pappmaché-Schlange. Und dann einen weniger aversiven Stimulus, das war ein Würfel, der aber dasselbe Schlangenmuster hatte. Wir gehen davon aus, dass Schlangenmuster an und für sich schon für die Tiere nicht so schön ist. Aber wenn es dann noch die richtige Form hat, nämlich eine Schlangenform, dann ist es richtig unangenehm. Und dann haben wir variiert die Belohnungsqualität. Wir haben den Tieren entweder ein Popcorn hingelegt, also ganz nett, muss man aber nicht haben. Oder eine Erdnuss will man unbedingt haben. Ja, sehr hoher Wert in der Belohnung. Und ältere Affen sind risikoaverser als jüngere und Weibchen sind risikoaverser als Männchen. So, und um Ihnen jetzt mal zu zeigen, wie das Experiment dann im realen Leben aussieht. Wir haben jetzt hier diese eine Kiste wieder. Das ist jetzt sehr schön. Wir haben jetzt diese GoPro-Kameras. Da kann man die Kamera in den experimentellen Apparat einbauen und sich dann aus der Perspektive des experimentellen Apparates angucken, was passiert. Die Experimentatorin sitzt vor dieser Kiste und lockt das Tier an mit der Belohnung. Dann geht der Vorhang runter, wenn das Tier kommt. Sie hat dann immer sich ein Tier ausgeguckt, das so separat von den anderen saß und dann die Belohnung genommen und in diese Kiste reingelegt. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Also wir haben jetzt hier Erdnuss, High-Level-Reward, ja, begehrt, aber da ist die Schlange. Also man sieht schon, ne, wie es dreht. Es dreht nicht bei allen so, bei anderen geht das anders. Wollte ich es nochmal zeigen? Gut. Und das waren also zwei große Männchen, die jetzt an diesen Experimenten teilgenommen haben. Und jetzt haben wir noch ein älteres Weibchen, eines von den ältesten im Park. Die bekam hier Popcorn. Also nicht nur dieses Tier, die älteren Weibchen haben uns das alles kaputt gemacht. Ja. Die haben sich gar nicht so verhalten, wie wir das erwartet haben. Was wir gefunden haben, ist Folgendes. Hier sehen Sie den Anteil der Tiere, die sich jeweils die Belohnung genommen haben, in Abhängigkeit von dem aversiven Stimulus. Also wenn da ein Würfel stand und da eine Erdnuss war, hatte sich jeder die Erdnuss genommen. Wenn man ein Popcorn hingelegt hat, dann haben irgendwas über 80% der Tiere sich das Popcorn genommen. Also dieser Würfel hat sie nicht besonders beeindruckt. Die Schlange gepaart mit der Erdnuss haben doch am Ende auch die meisten Tiere genommen. Aber wenn man ein Popcorn da hingelegt hat, also eine, vom geringeren Wert eine Belohnung, dann gab es nur noch ungefähr 30%, etwas mehr als 30% der Tiere, die sich das dann genommen haben. Also das war dann schon was doch nicht so. Aber wir haben keine Alterseffekte gefunden. Auch keine Geschlechtsunterschiede. Die Weibchen waren genauso, es war genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, dass sie sich das genommen haben. Was ein bisschen informativer für uns war, war die Latenz. Wie schnell haben sie sich das genommen? Und hier sieht man sehr schön nochmal das gleiche Schema. Also wenn ein Würfel lag und eine Erdnuss, zack. Ja. Popcorn auch schon relativ schnell. Wenn da die Schlange lag, dann wurde schon etwas länger drüber nachgedacht. Und das sind ja jetzt nur die ausgewertet, die das sich dann noch genommen haben, weil bei den anderen kann man gar keine Latenzen. Und wenn man sich das Popcorn nimmt, überlegt man schon fast eine halbe Minute. Ja, also die Time to Decision ist sehr, sehr, sehr viel länger. Und man sieht hier doch, dass eben abgewogen wird, ja, nicht einfach zugegriffen wird. Außer in manchen Fällen haben wir gesehen, bei dem einen, der erst gegessen und dann geguckt hat. Also das kann einem natürlich auch passieren, dass sie das vorher gar nicht erfasst haben, was die Situation ist. Das erzeugt dann nochmal ein bisschen Variation in den Daten. Aber im Prinzip sehen wir hier sehr schön, dass tatsächlich abgewogen wird. Aber die erwarteten Effekte von Alter und Geschlecht haben wir so nicht gefunden. Sondern was wir gesehen haben, ist, dass im Prinzip die Tiere, die sich das Popcorn genommen haben, obwohl es neben einer Schlange lag, das waren vor allem die älteren Weibchen. Und was wir glauben, was passiert ist, dass die älteren Weibchen ganz selten zum Zug kommen, wenn es um was Leckeres geht. Also wenn ein was Besonderes ausgeteilt wird, dann kommen immer erst die großen Männchen und holen sich das und die jüngeren Tiere holen sich das. Und so ein Popcorn ist für ein altes Weibchen schon was ganz Tolles. Und da lohnt es sich gewissermaßen, das Risiko einzugehen. Also das, wir wissen nicht, ob es so ist, aber das ist eine Schlussfolgerung, die wir gezogen haben. Und das zeigt, dass der Wert einer Ressource nicht nur von uns Experimentatoren festgelegt werden kann oder festgelegt wird, sondern tatsächlich natürlich der subjektive Wert ist für das Tier. Und das kann da sein, dass sich das sehr stark ändert, auch in Abhängigkeit davon, zum Beispiel, wenn man denen vorher 100 Popcorn schon gegeben hätte, hätten sie sich wahrscheinlich das 101. Popcorn nicht mehr genommen. Also das muss man immer mitbedenken, wenn man solche Experimente macht. Für mich ist das, also ich könnte Ihnen auch noch 40 andere solche Filme zeigen. Ich finde die alle wunderbar von diesen Tieren, wie die sich mit dieser Situation auseinandersetzen. Gut, also zusammenfassend, die Tiere in diesem Experiment werden mit zunehmendem Alter nicht risikoscheuer. Die alten Weibchen, wie ich gerade gesagt habe, sogar etwas risikofreudiger. Und wir müssen also jeweils uns genau angucken, über welches Risiko reden wir hier gerade. Und gerade bei den adoleszenten Tieren ist es wichtig, dass sie eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen, weil das die Zeit ist, wo sie sich gewissermaßen von zu Hause lösen müssen. Insbesondere bei dieser Art und bei vielen anderen Affenarten Die Adoleszenten sind ja die, ihre Geburtsgruppe verlassen müssen. Und wenn da jetzt ein hoher selektiver Druck drauf wäre, dass sie risikoscheu sind, würden die ja nie von zu Hause weggehen. Und das würde verhindern, dass sie neue Paarungspartner finden oder eine eigene Reproduktion dann starten können. Und deswegen gibt es da eine Selektion, dass es also dieses Unabhängigkeit erreichen, in eine andere Population reingehen, in eine andere Gruppe reingehen. Dazu braucht es gewissermaßen eine gewisse Selektion für Risikofreudigkeit in diesem Alter. Und insgesamt, denke ich, kann man sagen, wir finden bei den Affen tatsächlich eine erhöhte Selektivität. Die haben weniger Sozialpartner, die suchen sich auch genauer aus, mit wem sie noch interagieren, obwohl sie keine begrenzte Zukunftsperspektive haben. Und das heißt für uns, es ist zwar nicht falsch, dass bei Menschen die motivationale Änderung, was damit zu tun hat, dass wir um unsere begrenzte zukünftige Leben oder restliche Lebensspanne wissen, aber dass darunter noch liegt eine fundamentale Veränderung der Bewertung von Dingen in unserem Leben. Also was noch belohnt wird, verändert sich mit dem Alter, auch biologisch. Und das sehen wir auch bei den Affen. Bestimmte Dinge, die reizvoll und positiv besetzt sind und auch interne Belohnungen auslösen, das ist was anderes, wenn man jung ist, als wenn man alt ist. Und natürlich kommt dann bei uns auch noch die kulturelle Überformung dazu. Aber was wir daraus gelernt haben, ich habe da sehr viel mit einer Kollegin aus Zürich drüber gesprochen, Alexandra Freund, die beschäftigt sich mit der Veränderung der Psychologie, der Lebensspanne, auch über das ganze Leben hinweg. Sie hat ein sehr schönes Interview dazu gegeben, schieben Sie die Dinge nicht auf die lange Bank. Also es gibt ja manchmal so diese Idee, das mache ich da, wenn man 40 ist, dann sagt man, das mache ich dann, wenn ich 60 bin, oder wenn ich in Rente bin, dann werde ich X, Y und Z machen. Aber das funktioniert nicht, weil man möchte, wenn man 60 ist, nicht mehr die Dinge machen, die man machen wollte, wenn man, als wenn man 40 war. Also manchmal schon, aber nicht immer. Ne? Die Bewertung verändert sich. Vielleicht findet man es dann gar nicht mehr so reizvoll, in einem nassen Schlafsack irgendwo im Himalaya zu liegen und zu frieren. Und mit 40 denkt man, das ist irgendwie cool. Oder mit 20. Ja? Also so bestimmte Veränderungen. Und deswegen sollte man das, was man sich ganz besonders doll wünscht, was man in seinem Leben haben möchte und erleben möchte, sollte man dann auch bald tun und nicht denken, dass man das noch genauso genießen würde, wenn es 20 oder 30 Jahre später ist. Und das ist ja jetzt heute meine letzte Vorlesung tatsächlich, die ich selber halte. Und deswegen nochmal ein zusammenfassender kleiner Überblick, was ich hoffe, was Sie mitgenommen haben. Vielleicht guckt sich ja auch der eine oder andere nochmal das auf YouTube an. Dass sie mitnehmen, es gibt den Affen nicht. Es gibt ganz viele verschiedene Formen von Affen, die sehen unterschiedlich aus und leben in völlig unterschiedlichen Gesellschaften und deswegen sind sie so interessant. Also dass sie ein bisschen Gefühl dafür bekommen haben, wie divers und wie reichhaltig und interessant und komplex die Lebensformen von verschiedenen Affenarten sind. Und dass natürlich Sozialbeziehungen von großer Bedeutung sind für uns und andere Affen. Ja, also Sozialbeziehungen sind einfach ein ganz wichtiges Element und es gibt so viele Hinweise darauf, dass es nicht nur das, was mit dem unmittelbaren Wohlbefinden zu tun hat, sondern auch mit Gesundheit und Überlebenswahrscheinlichkeit und insgesamt sicherlich die Sozialkontakte zu pflegen, das ist sozusagen ihr wichtigstes Kapital, was sie haben. Ja, da kann kein Geldbeutel, kein dicker Geldbeutel mithalten. Aber Personen, mit denen man gemeinsam durchs Leben geht, das ist unbezahlbar tatsächlich. Und Sie haben vermutlich auch, manche von Ihnen sich etwas gewundert, was ist denn los mit den Affen, warum sind die nicht schlauer? Es gibt tatsächlich beachtliche Unterschiede in den kognitiven Fähigkeiten, gerade wenn es ums abstrakte Denken geht, aber manchmal auch Aufgaben, die wir selbst gar nicht als besonders schwierig oder abstrakt klassifizieren würden, sind für die Tiere mühsam und man kann sie dann durch Training und praktisch, wenn man sie in eine Schule schickt, dann kann man noch was rauskitzeln. Aber viele Probleme, die wir denen stellen, sind für die Tiere fremd. Und sie wissen sehr viel, was los ist in ihrer echten Umwelt. Das soziale Wissen ist sehr ausdifferenziert. Die wissen natürlich alles über ihr Habitat, über die Früchte. Also die sind sehr lebenspraktisch gewissermaßen orientiert. Aber diese Vergleiche, die wir mit denen machen, also wenn wir gewissermaßen menschliche Tests an die Tiere herantragen, die gehen oft zu Ungunsten der Tiere aus. Und das hat natürlich auch was mit uns zu tun, dass wir auf die Idee kommen, diese Fragen überhaupt zu stellen. Und dann gehöre ich eben zum Team, nein, die Affen können nicht sprechen. Also, dass diese Sprachfähigkeit, die sich aus irgendwelchen Gründen bei unseren Vorfahren, Gottlob würde ich sagen, entwickelt hat, die uns so eine so reichhaltige Welt schenkt, weil wir uns Geschichten erzählen können und dann irgendwann auch gelernt haben, sie aufzuschreiben, dass wir Bücher lesen können, dass wir teilhaben können an den Gedanken von anderen, selbst wenn wir sie gar nicht kennen, dass wir diese technologischen Fähigkeiten haben, weil wir Sprachfähigkeit haben. Das macht uns doch zu einer besonderen Spezies. Die ist vielleicht nicht besonders toll und auch nicht immer besonders moralisch erhaben. Und wir neigen dazu, alles kaputt zu machen um uns herum. Aber wir haben auch ganz bezaubernde Fähigkeiten, würde ich sagen. Und es wäre schön, wenn wir diese vor allem auch dazu einsetzen würden, die Schöpfung zu bewahren und etwas für den Erhalt des Planeten zu tun und auch dieser wunderbaren Affen. Und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
Und die anderen Vorträge aus der Reihe, die habe ich euch auch verlinkt. Julia Fischer war das, Primatenforscherin und Kognitionswissenschaftlerin aus Göttingen. Und sie hat uns erzählt, wie Affen altern und was das mit uns zu tun hat. Ich bin Katrin Ohlendorf und ich sage Tschüss für dieses Mal. Hört wieder rein, es bleibt spannend.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.